Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Montagabend in bewegten Zeiten. Eigentlich sollte ja schon Weihnachtsfriede herrschen, aber in der Politik geht es drunter und drüber. Nicht nur in der Steiermark, wie wir heute den ganzen Tag erfahren haben, sondern auch in der Bundespolitik. Kriegen wir jetzt eine Regierung, kriegen wir keine? Welche Regierung kriegen wir? Wie gut ist Karl Nehammer? Wie gut und rosig und vor allem erfreut ist unsere Wirtschaftslage? Und wie wird 2025? Das alles wollen wir jetzt erfahren von Eva Schütz.
Schönen guten Abend.
Verlegerin, Express.at. Ja, freue mich immer, wenn sie bei uns ist.
Ich freue mich auch.
Und Gerald Kloster, freue mich noch mehr. Ja, unser Quotenking, wenn man das so sagen darf, unser Gerald Bubi aus der Südsteiermark, der jetzt da jubelt darüber, dass Mario Kunasek endlich Landeshauptmann wird, was uns ja monatelang vorhergesagt hat. Und siehe da, es ist so eingetreten. Also, dann fangen wir gleich mit unserem Zuckerkoscherl aus der Steiermark an, der heute einen Jubeltag hat, denn dort steht die Regierung. Wenn ich jetzt richtig rechne, 2 bis 3 Wochen, nachdem überhaupt die Wahl erst stattgefunden hat, das nennt man Tempo, fast Trump-ähnlich. Ja? Mario Trump schlägt dort zu. Und das im Vergleich zu unserer wunderbaren Bundespolitik, wo man jetzt irgendwie geschätzte 9 Wochen schon am Konto haben, aber nach wie vor nicht einmal den Ansatz einer Regierung. Man hat sich jetzt in die Weihnachtsferien vertschüsst, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt, naja, es ist alles nicht so tragisch, wir machen noch am 6. Jänner fertig, dann kommt logischerweise die Burgenlandwahl, die muss man noch verstreichen lassen und vielleicht schaffen wir bis März eine Regierung, vielleicht aber auch nicht, weil dann ist die Wirtschaftskammerwahl und da stellt sich ja wieder die Frage, ob man vorher noch eine Regierung haben will. Lieber Gerald Gross, ich nehme an, du bist vom Tempo der Regierungsbildung begeistert, der steirischen, von der Bundespolitik wahrscheinlich auch positiv angetan, weil wer hätte das gedacht, dass man nach 9 Wochen noch immer keine Regierung haben und du noch immer die Chance hast, dass vielleicht doch noch Blau-Schwarz kommt. Sag uns einmal, wie siehst du die bundespolitischen Erdbeben, die zu dieser Regierungsbildung, zu dieser berühmten Ampel führen werden?
Schau, deine Einleitung war sehr richtig. Blicken wir kurz in die Steiermark. Da wird in den nächsten Tagen ein Regierungsprogramm präsentiert mit 140 Seiten, mit einer Bezahlkarte, mit der Streichung der Geldleistungen für Asylbewerber, mit einem Kopftuchverbot im öffentlichen Raum, mit einem massiven Wirtschaftspaket, mit Deutschförderkursen. Und das binnen von weniger als zwei Wochen zwischen der Freiheitlichen Partei als Wahlsieger und der ÖVP auspaktiert. Und dann blicken wir nach Wien, sind bereits jetzt in der 11. Woche nach der Nationalratswahl.
Wow.
Und haben heute zum ersten Mal nach 11 Wochen die desaströse Zahl bekommen, die desaströsen Zahlen, dass das Defizit, das Staatsdefizit, das Karl Nehammer und Werner Kogler zu verantworten haben, irgendwo zwischen Schmecks 18 Milliarden und 24 Milliarden liegen. Sie können uns die nicht einmal auf Knopfdruck auf den Cent sagen, sondern es divergiert diese ganze Geschichte noch dazu um 6 Milliarden, wobei 6 Milliarden so eine Summe ist, wo man schon darüber nachdenken kann, kommt es oder kommt es nicht. Das heißt, Karl Nehammer erlebt gerade den Fluch der bösen Tat im Gegensatz zu Mario Kunasek und der steirischen ÖVP in dem Fall, wo die ÖVP in der Steiermark dann doch schlussendlich schmerzhaft, aber doch ein Wahlergebnis akzeptiert hat und sich auf eine neue Koalition mit der Freiheitlichen Partei eingelassen hat. Und Karl Nehammer in der 11. Woche noch immer nicht das Wahlergebnis anerkennen will. Jeder Tag ist in Wahrheit ein gelebter Tag, wo Karl Nehammer das Ergebnis nicht anerkennt. Und das Schicksal von Christopher Drexler ist besiegelt. Das sollte Karl Nehammer schon zu denken geben. Wenn einer, der nicht gewählt ist in Wahrheit, niemals der Kanzlergewählte ist, niemals auf Platz 1 gestanden ist, dann probiert machiavellistisch zu tricksen, am Ende sitzt er zwischen allen Stühlen. Das sollte man sich immer vor Augen halten. Ich persönlich glaube, die ÖVP wird es nicht kapieren. Karl Nehammer hat am Wochenende den steirischen Schwarzen mitgeteilt, naja, die Aiwanger Mädel kann man noch nicht in die Regierung nehmen, weil die Regierung kommt erst Anfang Februar möglicherweise zustande. Der Bundespräsident korrigiert sich auf 6. Jänner hinauf. Die nächsten 2 Wochen werden wieder entscheidend. Die Rudi-Anschober-Diktion aus Corona erleben wir jetzt bereits schon seit 11 Wochen. Das heißt, es herrscht in Wahrheit das pure Chaos. Und das bei KTM-Pleite, das bei 400.000 Arbeitslosen, das bei einem Anziehen der Rezession und am Zustand der deutschen Wirtschaft, an der wir hängen, die desaströs ist.
Was ist, wenn eine Ampel kommt? Noch dazu ohne Grün, was ja vielleicht symbolisch ist.
Schau, es sind zumindest 3 Parteien, die nicht demokratisch legitimiert sind vom Wähler, eine Regierung zu bilden. Sie sind ein Minderheitenprogramm. Und wenn ich der Lassarsfeld-Gesellschaft-Umfrage von dir von vorigen Donnerstag Glauben schenken darf, dann hat selbst diese künftige Ampel, noch bevor sie antritt, keinerlei Mehrheit, sprich 50% und eine Stimme. Sie beißt bereits haarscharf bei 50 ab. Und jetzt prognostiziere ich dir deine erste Umfrage in der ersten Jännerwoche, also in der zweiten Jännerwoche, da wird sie dann nur mehr bei 47% liegen. Und 3 Parteien, die nur, bevor sie noch begonnen haben, keine demokratische Legitimation mehr abbilden können, damit auch keinen Rückhalt in der Bevölkerung haben, für egal was sie auch immer tun werden, das ist zum Scheitern verurteilt. Das muss man halt nur wissen. Man kann gegen, schau, es gibt Leute, die gehen immer mit dem Kopf durch die Wand. So eine Beule, tut die zweite Beule, rennen 3-mal an. Dafür gibt es Einrichtungen, da machst du die Türen mit Gummi, polsterst sie aus, damit sie die Leute nicht ständig anschlagen. Bei meinem Nehammer habe ich mittlerweile Angst, Birne weich, der ist so oft gegen die Wand gerannt, dass das ist nur mehr, man nennt das auch Matschbirne. Das ist das, was am Ende rauskommt.
Also du willst ja unbedingt den Kanzler Kickl, darüber werden wir dann noch ausführlich reden, die Eva Schütz, die hier ist, über die ich mich heute insofern besonders freue, weil was die meisten Zuseher nicht wissen, sie war lange im Finanzministerium, ja, und sie müsste ja diese Unterlagen, ich nehme an, wenn es nach Donald Trump geht, zu Hause im Badezimmer haben, wo genau draufsteht, wie unser Budgetdefizit eigentlich ausschaut. Wenn du so wie Trump die damals bei deinem Ausscheiden mitgenommen haben.
Ja, nur leider war, wie ich im Finanzministerium war, das war ja das einzige Jahr, wo es ein tatsächliches Nulldefizit gegeben hat.
Nein, Wolfgang. Angebliches
Budget. Nein, das war wirklich ein Nulldefizit, das ist ja auch erst ganz spät
zustande gekommen. Also da sehen wir, was wir in dieser Frau haben.
Ja? Weil die Sozialversicherungen ein deutlich geringeres Defizit gemacht haben, als das eigentlich vorgesehen gewesen ist. Es war wirklich ein Nulldefizit, aber natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, in einer anderen wirtschaftlichen Situation.
Und Sie suchen eh noch einen Finanzminister, Eva.
Ja? Wirklich.
Gut. Und du kannst uns dann genau sagen, wie viel jetzt wirklich fehlen etc., weil du bist dort extrem gut vernetzt. Aber zuerst einmal, das Spannende an dir ist ja, du willst keinen Kanzler Kickl. Gehe ich da richtig in der Annahme?
Ich glaube, man braucht eine breite und stabile Mehrheit. Und da gebe ich dem Gerald Groß völlig recht. Eine Koalition, die bereits startet, mit unter 50% Zustimmungswerte. Jetzt sind es mal um die 50, aber sicher im Jänner wird es noch weniger werden. Das ist wirklich kein Erfolgsmodell. Diese Story, die die Koalition jetzt erzählt oder die Geschichte, die sich jetzt in diesen Verhandlungen da abgebildet hat, ist, wir wollen nicht miteinander, wir können nicht miteinander, wir lassen uns permanent ausrichten, dass eigentlich nur unsere persönlichen Befindlichkeiten das Einzige sind, was diesen Pakt zusammenhalten könnte. Das ist natürlich nichts, was die Leute hören wollen. Denn was man jetzt brauchen würde in einer Rezession, ist ja eine Geschichte, wo man ein bisschen eine Aufbruchsstimmung vermittelt, wo man sagt, wir haben eine Rezession, das wird alles durchaus schwierig werden. Aber was sind denn die Ziele, die wir erreichen wollten und welche Perspektiven hat
das? Aber das ist ja ganz, ganz spannend, Eva, weil jetzt bin ich aber baff, um nicht zu sagen fast sprachlos. Ich hoffe, ich kann noch weiter moderieren, was selten vorkommt. Aber du lässt ja durch die Blume erkennen, dass du jetzt plötzlich auch für einen Kanzler Kickl und für eine blau-schwarze Regierung.
Also naja, wenn man sich jetzt ehrlich gesagt diese Verhandlungen die letzten 11 Wochen anschaut, dann neigt man langsam dazu. Insofern wahrscheinlich
neigt man langsam dazu,
dass man die FPÖ auch mit einem Kanzler Kickl akzeptieren würde. Natürlich, und man muss natürlich, man kann der FPÖ nicht vorschreiben, wer an der Spitze ihrer Partei steht. Man muss ehrlicherweise sagen, Kickl hat jetzt wirklich jede Wahl gewonnen. Also die letzten 3 Wahlen, die Europawahl, die Nationalratswahl, die Wahl in der Steiermark hat Mario Kunasek gewonnen, aber auch mit Herbert Kickl im Hintergrund. Und wer Wahlen gewinnt, den wird die eigene Partei nicht austauschen.
Also, liebe Eva, du bist sozusagen eine geläuterte Eva. Du bist nicht mehr für die Ampelkoalition.
Ich war nicht obwohl für die Ampelkoalition.
Naja, du warst immer für Meindl-Reisinger. Also
ich finde die Neos gut, das habe ich immer gesagt. Ich finde, dass die Neos
ohne Ampel keine
gute
Neos
Ansätze
haben. Also du bist nicht mehr für die Ampelkoalition. Du bist auch nicht mehr für Rot-Schwarz, was sich ja theoretisch auch mit einem Mandat ausgegangen wäre, sondern du bist jetzt zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit, ich meine, dass dein Herz ein bisschen in die Richtung schlägt, habe ich immer den Verdacht gehabt, aber du bist zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit jetzt für Blau-Schwarz mit Herbert Kickl als Kanzler. Das ist spannend, weil du vertrittst ja den liberalen Teil der ÖVP, die Mitte, die Kurzpartie, wenn ich das einmal so formulieren kann. Und dass die plötzlich für Kickl als Kanzler ist, ändert die Spielkarten schon ein bisschen.
Gut, also was ich jetzt vertrete, ist nicht unbedingt das, was kann man es gerade mit
ja,
der Kurzpartie
na ja,
so.
Na ja.
Aber es ist, also prinzipiell politisch bin ich natürlich aus dieser Ecke gekommen. Das Thema ist, glaube ich, dass eine Koalition der ÖVP mit dieser sehr, sehr linken SPÖ, mit diesem Kern um Andreas Babler, einfach inhaltlich nicht möglich ist. Jetzt hat man sich gedacht, eigentlich hat man sich ja nach der Wahl gedacht, die SPÖ beendet diese Zusammenarbeit mit Andreas Babler, um das einmal nett zu formulieren. Aber offenbar hat er die Parteistatuten so geändert, dass das niemand kann. Das hat man sich vielleicht davor nicht. Ja, das wird man sehen. Er bemüht sich zumindest. Ich finde das auch ganz spannend. Also Andreas Babler wirst du nicht los. Also eine Koalition der ÖVP, gerade des Wirtschaftsflügels der ÖVP, mit diesem sehr, sehr linken Flügel dieser marxistischen Bewegung um Andreas Babler, der auch nicht die ganze SPÖ abbildet, aber zumindest den Teil, der zurzeit das Sagen hat, das geht sich inhaltlich nicht aus. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wird es doch die gemäßigtere SPÖ wieder, die da in die Koalitionsverhandlungen geht.
Also das hast du mal die abschminken können?
Abschminken, ja.
Bei deinem wunderbaren Make-up. Und Detto kannst du dir natürlich auch abschminken. Die Tats. Was gibt es da zum Loch? Bitte? Entschuldigen, ich versuche ernsthaft die Moderation.
Sehr ernsthaft. Du legst das auch heute. Besonders, also zuerst reden wir vom Badezimmer und den Finanzunterlagen, jetzt gehen wir zum Make-up. Gut, so weiter so. Mach nur weiter so.
Ich habe mit Donald Trump.
Ja, ich habe noch eh, also heute hast du.
So, gut, liebe Eva, jetzt bringt er mit uns
bald auf den Konzept.
Jetzt bin ich komplett verlegen. Jetzt bin ich komplett verlegen, nein. Aber das heißt, du schminkst dann nicht nur die Hoffnung auf eine andere SPÖ ab und die auf eine andere ÖVP sowieso, sondern mittlerweile schminkst du dir auch die Hoffnung auf eine andere FPÖ ab, weil du hast ja hier auch einmal in einer Sendung darüber resoniert, dass ja eine FPÖ den Kanzler stellen könnte und das nicht Herbert Kickl sein müsste.
Ja, und das scheint nicht einzutreten. Also die FPÖ, glaube ich, hat wenig, was man jetzt aus FPÖ-Kreisen hört, weiß der Gerald Groß sicher besser, wirklich überhaupt keine Intention, Herbert Kickl auszutauschen. Man muss ihnen zugutehalten, warum sollten sie? Auch. Sie haben wirklich jede Wahl gewonnen. Herbert Kickl ist, ob man jetzt mag oder nicht, ein ausgezeichneter Stratege. Das, glaube ich, das wird niemand bestreiten. Also das wird so bleiben, wie es ist. Aber wenn die SPÖ es nicht schafft, diese links-linken Kreis um Andreas Babler irgendwie in diesen Koalitionsverhandlungen zur Vernunft zu bringen. Und soweit man das jetzt hört, schaffen sie das nicht. Dann wird es einfach mit einer ÖVP, mit einem Harald Mahrer, der Wirtschaftskammerwahlen hat, im März einfach zu keinen inhaltlichen Überschneidungen kommen. Wie man das dann hinbekommt, nur weil der eine, der Karl Nehammer, gern Kanzler werden möchte und der Herr Babler möchte gern Vizekanzler werden, weil vielleicht ihre anderen beruflichen Perspektiven enden wollen sind, das erschließt sich mir nicht.
Es ist immer großartig, mit dir zu diskutieren, Eva, weil es immer spannend ist und du da mal ordentlich Gas gibst und hineinpfefferst in diese Diskussion. Schlag den Groß. Du hast ihm jetzt eine übergezogen. Jetzt bist du dran. Du bist ja der Meinung, die Ampel kommt auf jeden Fall, weil die zwei kleben und sind nicht darunter zu klätzeln von ihren Kanzler- und Vizekanzler-Sesseln. Und dann kommt eine Neuwahl und dann wird Kickl vielleicht eine Alleinregierung.
Schau, die Sache ist recht einfach. Karl Nehammer und Andreas Babler befinden sich in einer persönlich strukturierten Schicksalsgemeinschaft. Das ist auch keine politische Schicksalsgemeinschaft mehr, sondern eine persönliche. Das heißt, sowohl Karl Nehammer als auch Andreas Babler verhandeln längst nicht mehr für ihre jeweiligen Parteien, sondern in Wahrheit nur mehr um ihr eigenes politisches Überleben. Bei beiden handelt es sich zweifelsohne um Proponenten sogenannter Arbeitsloser künftiger, die nicht vermittelbar sind. So, das heißt, du kannst sie auf dem privatwirtschaftlich geführten Sektor in Österreich kannst du sie nirgends vermitteln. Sie sind schwer vermittelbar. Ja? Ja, doch. Da hat es einmal die Sendung gegeben mit der netten, mit der Edith Klinger, ja, mit dem Katzerl. Mit dem Katzerl. Ja. Jetzt hast du in Wahrheit zwei Esel und keine Wüse. So, und das ist das Hauptproblem an dieser Geschichte. Sie verknüpfen ihr Fortkommen, auch ihr ökonomisches Fortkommen und auch das ihrer Umgebung offenbar mit dem Schicksal der Republik und ihrer Parteien. Jetzt wissen beide genau, dass im Jänner die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich anstehen und dass dort Johanna Mikl-Leitner mittlerweile wackelt wie ein fauler Zahn. Also die kann es bald ziehen. Also wenn da ein Windzug reinkommt, fliegt er aus. Also, ja, nur mehr altfranzösisch die Geschichte, die sich dort abspielt. Also das wird eine problematische Geschichte. Jetzt versucht der Karl Nehammer mit dem Babler diese Regierungsbildung, die sie ja offenbar vorhaben, ja, noch immer unbeirrt vorhaben, über den Wahltermin der niederösterreichischen Gemeinderatswahl zu ziehen, weil er ja offenbar, dass sein Umfeld den Steirern vor wenigen Tagen signalisiert hat, schickt's mir die Aibinger Mädel, die Wirtschaftslandesrätin, wenn's keinen Platz mehr habt für sie in der Steiermark, aber bitte erst im Februar nach der niederösterreichischen Gemeinderatswahl.
Ist am 26.
Das heißt, genau so ist es. Das heißt, der Nehammer versucht, noch nicht nur sein eigenes Schicksal an den Herrn Babler zu verkaufen, sondern auch das von der Johanna Mikl-Leitner dazu. Der verkauft die gleich mit an die Sozialdemokraten. Auch sensationell gespielt. Und ich prophezei, das geht sich nicht gut aus. Und das geht sich desaströs aus. In Wahrheit hat sich die ÖVP jedes Mandat genommen, mit den Freiheitlichen zu verhandeln. Jetzt stell dir vor, die Neos kommen, machen den Christian Lindner und sagen, was? Herr Nehammer, Sie haben einen Finanzminister, das ist jetzt der Herr Mayer, vorher war es der Herr Müller, davor war es der Herr Brunner und ich weiß nicht wer alles, die Frau Gschaftelhuber oder der Kirchenkern gar
nicht. Und der Gschaftelhuber meinst du nicht?
Ja, sie war ja noch in Ordnung. Ja. Irgendeiner kommt da, weißt du, was der Vorteil bei der EWS ist? Sie kann rechnen. Ja, die können die Grundrechenarten nicht, das ist das nächste Problem.
Wunderbar.
Die sind Irrlichter politisch. Ja, ja? So. Und da kommt dann jetzt die Meindl-Reisinger daher und sagt, so, Herr Nehammer, jetzt sagen Sie uns einmal, sind es jetzt 18 Milliarden, sind es 25, sind es vielleicht doch 40 Milliarden?
Haben wir 24 angegeben.
Ja, das weißt du ja nicht, wir stochen in einer Blackbox herum. Und ich glaube, an dieser Frage kann das Ganze scheitern. Oder an dieser Frage kann es im Übrigen funktionieren. Nur eins muss man auch wissen, Karl Nehammer ist ja auch bereit, sein eigenes gegebenes Wort zu brechen. Jetzt nennen wir es psychologisch, die ganze Geschichte. Der Karl Nehammer spricht ständig davon, ich habe vor der Wahl versprochen mit Herbert Kickl nie. Erinnert sich, sagt er. Er hat aber vor der Wahl versprochen, nie mehr neue Steuern. Keine neuen Steuern. 500 Millionen für die Hochwasseropfer. Übergewinnabschöpfung für die Energiekonzerne. Diese Versprechen hat er alle gebrochen. Alle. Alle gebrochen. Es gilt das gebrochene Wort. Nur in der Frage, des Herbert Kickl will er plötzlich eine ehrbare moralische Person sein. Das kauft ihm doch nicht einmal der dümmste Schwarze ab. Ich weiß schon, dass die ÖVP-Wähler mittlerweile mal so
sind. Und auf was willst du jetzt
hinauf? Die hängen de facto in irgendeinem Tag rum am Andreaskreuz und lassen sich jeden Tag auspeitschen. Das ist, so kommt man das vor,
und auf was
wenn die Zip schaut. Ich komme darauf hinaus, dass auch die Erzählung des Karl Nehammer und der gesamten ÖVP, warum nicht mit dem Wahlsieger, nämlich mit Herbert Kickl und mit der FPÖ, durchschaubar geworden ist. Durchschaubar,
willst
weil nämlich Karl Nehammer keine moralische Integrität mehr besitzt, okay, weil er zu oft sein Wort gebrochen hat. Und das ist das Hauptproblem.
Aber willst du uns jetzt erklären, dass Karl Nehammer umfallen wird? Draußen ist ja
nein, wirklich den starker, kannst du nicht umfallen.
Starker Wind halten,
nein,
dass
das
er umfallen wird in
wird
dieser Sturmwarnung.
Entweder,
und dass er dann
entweder
zum Kanzler
in der macht. ÖVP gibt es nur mehr zwei Möglichkeiten. Entweder der Wirtschaftsbund und der Bauernbund tun sie zusammen und schneiden den um und tragen ihn lebendig aus dem Kanzleramt aus oder sprengen ihn aus dem Sessel aus. Sie können sich aussuchen, was für Waffen sie verwenden. So, oder er wird weitermachen. So, die Hanne Mikl-Leitner ist mittlerweile viel zu schwach dazu, dem Herrn Nehammer die seidene Schnur zu überreichen. Der hat gerade die ärgsten Probleme, weil ihr der Herr Bernkopf nachfallen will. Die Hanne Mikl-Leitner ist nur mehr am Briefpapier Landeshauptfrau. Also, du hast das mit einer ÖVP zu tun, wo du ein Machtvakuum hast und wo du Chaostage hast. Wir blicken auf den heutigen Tag der steirischen ÖVP. Ich meine, das Blutbad war jetzt auch nicht unbedingt lustig, sagen wir uns einmal ehrlich. Das wäre bei einer ÖVP vor 20 Jahren, aber auch vor 7, 8 Jahren unter einem Sebastian Kurz oder auch unter einem Wolfgang Schüssel nie möglich gewesen. Niemals wäre das möglich gewesen. Heute stellt sich die ÖVP im Bund, in den Bundesländern, als der instabile Faktor dar und die Freiheitliche Partei ist plötzlich der staatstragende stabile Faktor.
Naja,
ist ja so. Bitte? Ist ja so.
Noch nicht. Aber
sechs Wahlen gewonnen und der Kickl auf die Frage von der Eva oder auf die Bemerkung, Kickl bringst du nicht weg, auch wenn es die ÖVP probiert hat. Wir müssen einen wegbringen, der sechs Wahlen gewonnen hat. Salzburg, Tirol, Niederösterreich, Steiermark, die EU-Wahl und die Nationalratswahl. Die rennen von einem Wahlsieg zum anderen. Via the Champions wird gespielt. Es geht wie so wie Last Christmas in Dauerschleife bei der FPÖ.
bevor du jetzt da wirklich in Gefahr laufst, einen Herzinfarkt zu kriegen aufgrund deiner
FPÖ. Aber du hast schon leicht blaue Lippen.
Ja, ja, das ist, was ja kein Wunder ist, ja, wenn ich dir so lange zuhören muss. Gehen wir in eine kurze Werbepause und dann wird uns Eva Schütz erklären, wie es um die Finanzen in diesem Land wirklich steht, wie viel sie als Insiderin eigentlich jetzt als Defizit erwartet, errechnet oder erdenkt, wie wir da wieder rauskommen. Du könntest ja eigentlich Finanzministerin sein. Ich wäre sehr dafür.
Ja. Ich würde dich unterstützen.
Genau, und unsere Zuseher auch, wenn ich da vielleicht einen Aufruf starte.
Wir könnten dann auch über meine Steuernachzahlung.
Genau. So, wunderbar. So, also die Eva Schütz ist gleich am Wort und wird uns gleich erklären, wie es um unser Budget und dieses Land wirklich steht. Und dann werden wir natürlich nochmal über die Zukunft dieser Regierung reden, weil die Eva muss uns schon auch noch sagen, ob sie die ÖVP für genauso kaputt betrachtet wie du, lieber Gerald. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Willkommen zurück zu Fellner Live und Sie sehen sie im Hintergrund zu Schlag den Groß und für Schlag den Groß kommt nur Eva Schütz in Frage.
Schönen guten Abend.
Danke Eva, dass du da bist und danke auch, dass sich der Gerald Groß gegen dich noch immer ins Studio traut, obwohl er weiß, da hat er nicht viel zu lachen.
Sogar sehr gern, Herr.
Ja, sehr gut. So,
Eva, das ist meine Lieblingsbank.
Ich habe ja vorher schon...
gegen das, was mich morgen erwartet, mit ein paar Männern, entschuldige.
Gut. Na, da wollen wir den Mantel des Schweigens drüber breiten. Aber nicht den Mantel des Schweigens wollen wir über die Vergangenheit der Eva breiten, denn nur die wenigsten Zuschauer wissen, dass wir eine absolute Insiderin sitzen haben. Die Dame saß, wie viele Jahre? Zwei Jahre im Vorzimmer des Finanzministers. Und all diese Budgetzahlen gingen durch ihre Hände. Das heißt, wenn irgendeiner weiß, wie sehr dieses Land derzeit im Matsch steckt, dann die Eva. Eva, erklär uns bitte. Wie kann es passieren, dass 24 Milliarden Minus auftreten, wobei das ist ja offenbar nach vorne gerechnet und das kannst du jetzt gleich erklären, wie es zu den 24 Milliarden kommt, ohne dass der Kanzler das mitkriegt? Weil der hat ja vor ein paar Tagen gesagt, er muss sich jetzt einmal die Zahlen kommen lassen.
Naja, also eigentlich kann das nicht passieren. Die Budget-Sektion, das ist eine ganze Sektion im Budget, im Finanzministerium, ist eigentlich sehr gut aufgestellt, haben dort Beamte, die schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten dort sind und prinzipiell extrem professionell arbeiten. Also so einfach kann das nicht passieren. Es kann natürlich immer wieder passieren, dass Rücklagenentnahmen erfolgen, aber auch die müssen ja, also Rücklagenentnahmen sind, wenn man das Budget des Vorjahres nicht aufgebraucht hat, dann eine Art Gutschrift erhält für das nächste Jahr und dann auf diese Rücklagen zurückgreifen kann. Aber auch das muss vom Finanzministerium.
Das wäre ja positiv.
Ja, das muss aber auch vom Finanzministerium noch einmal genehmigt werden. Das ist natürlich in der Liquidität, im Defizit bildet sich das erst in dem Jahr ab, in dem es tatsächlich erfolgt. Also es kann ja schon passieren, dass dann auf einmal das Budget überschritten wird, weil einfach jemand die Rücklagen entnimmt. Das kann sein. Das wird wahrscheinlich.
Ja, das kann ja auch nur der Kanzler sein, oder? Oder der Finanzminister selber, weil der liebe Gott wird es ja nicht entnehmen.
Jedes Ministerium kann das tun. Also die stehen gebliebenen Reserven kannst du dann entnehmen.
Ist es jetzt denkbar, dass der Kanzler nicht weiß, wie viel Minus er hat?
Also im Normalfall ist es nicht denkbar. Es ist natürlich so, dass das an den Finanzminister geht und das dann im nächsten Schritt an den Kanzler geht. Und also wenn du jetzt im BMF oder im Finanzministerium nachfragen wirst, werden dir die Beamten da ziemlich genau sagen können, weil die ja buchhalterisch schon sehr auf Zack sind und auch ihre Sektion ganz gut im Griff haben, relativ genau sagen können, wie hoch dieses Minus ist. Das ist natürlich immer eine Prognose bis Ende des Jahres 2024. Man muss jetzt ehrlich sagen, ist aber relativ bald vorbei. Also sehr viel Spielraum gibt es da nicht mehr. Also eigentlich könnte man das schon jetzt relativ genau sagen.
Was sagst du denn zu einem Kanzler, der sagt, ich muss mir jetzt einmal die Zahlen kommen lassen?
Ja, man hätte sich schon ein bisschen früher kommen lassen sollen. Nämlich
da kriegst du ja die nicht automatisch, ich verstehe das überhaupt nicht. Du kriegst also ja deine Zugriffszahlen zu Express.at, nehme ich an, auch automatisch.
Das Finanzministerium.
Musst du die nicht erst kommen lassen?
Natürlich geht es ins Bundeskanzleramt die Frage, ob er sich persönlich vorlegen lässt oder ob es nur sein Kabinett bekommt. Das
tut aber entschuldigen.
Bekommen du das, natürlich bekommen das.
Ich meine, ist das nicht eine Bankrotterklärung für einen Bundeskanzler, wenn der sagt, ich weiß nicht, wie mein Budget ausschaut? Wie war denn das in deiner Zeit? Das heißt, der Herr Blümel, wenn ich das richtig...
Das heißt, der Herr Löger und die Zahlen gingen ins Bundeskanzleramt an den Sebastian Kurz und der hat einen extrem, extrem guten Überblick gehabt, weil er das große Ziel damals, ich weiß, du wirst jetzt wieder lächeln, aber das große Ziel war ja 2018, dieses Nulldefizit zu bringen. Und deswegen war das Interesse an diesem Budget, dass man tatsächlich dieses Nulldefizit bekommt, war enorm.
Also der Kurz hat gewusst.
Der wie viel? Ja, ja, und der hat auch natürlich oft eingegriffen, weil du hast ja dann immer das Thema, dass jedes Ministerium möchte gerne noch ein bisschen was, durchaus auch für sinnvolle Sachen. Und da hat man wirklich gesagt, also die Priorität ist das Nulldefizit und man versucht sich alles, was irgendwie geht, zu
ersparen. Das heißt, wie würdest du dann den Kanzler Nehammer bewerten?
Naja, jetzt budgettechnisch nicht allzu gut, ne? Muss man ehrlicherweise sagen.
Versager? Dilettant?
Nein, so hat man das nicht sagen. Das ist natürlich ein bisschen, wir hatten ja schon eine Rezession mit 1,7% in den letzten zwei Jahren. Das ist ein Unterschied, ob du versuchst, in einer Rezession zu sparen oder ob du versuchst, es war ja damals eine wirtschaftlich relativ positive Zeit, also da hat man auch sparen können. Jetzt ist es natürlich deutlich schwieriger, aber das ist natürlich, ich glaube, 13,8 Milliarden Euro war das Defizit ja schon allein im ersten Halbjahr. Also das hat man ja schon kommen sehen. Insofern ist das auch ein Unsinn, dass man nicht weiß, was da auf einen zukommt, weil die Statistik, glaube ich,
man hat uns die am Schmäh gehalten oder was oder wie. Naja, der saß ja hier und hat gesagt, er geht davon aus, dass kein Minus ist und dass wir kein Sparpaket brauchen, sondern dass wir das über das Wirtschaftswachstum
reden. Was er geglaubt hat und auch dieses Budgetdefizit, wo jetzt dieses Maastricht, also dieses Verletzungsverfahren eingeleitet wird, ist ja eine Prozentrechnung. Und da kommt natürlich, wie viel Prozent sind die Schulden zu den Einnahmen. Und die Einnahmen waren natürlich deutlich geringer, als man das prognostiziert hat. Deshalb ist ja auch dann diese 3,4, mittlerweile sind wir schon, glaube ich, auf 3,8% zustande gekommen, weil sozusagen die Einnahmen weggefallen sind. Nicht nur die Ausgaben höher geworden sind, sondern die Einnahmen weggefallen sind. Und wenn ich jetzt bei euch Kajan Greiner höre, der sagt, das ist überhaupt kein Problem, so ein wenn man die Maastricht-Kriterien reißt, so ein entsprechendes Verfahren, das macht nichts. Da muss man wirklich sagen, bitte zurück in den Grundkurs für Finanzpolitik, weil das hat er offenbar versäumt. Jeder weiß, dass das dann ein schlechteres Rating in den internationalen Finanzmärkten nach sich zieht und dadurch die Zinsen steigen und dadurch die Ausgaben für die Zinsen massiv steigen. Also so eine Aussage muss man
Also wirklich sind wir jetzt in der Rue de la Gag zu Hause, wie es so schön heißt, und ist Nehammer schuld daran? Oder wie würdest du das jetzt bezeichnen, dieses plötzlich aufsteigende Defizit von 24 Milliarden?
Deutschland und Österreich, beide Länder, haben im Übrigen im Gleichschritt etwas komplett Falsches gemacht. Und zwar mehrerlei Dinge. Eber hat vollkommen recht. Die Einnahmen sind in uns in Wahrheit eingebrochen. Die Einnahmen deswegen, weil WIFO, IHS sich in Wahrheit seit zwei Jahren nur mehr korrigieren müssen, und zwar nach unten. Und eigentlich beide Regierungen, Deutschland und Österreich, in all ihren Handlungen alles daran gesetzt haben, dass A, die Konjunktur nicht anspringt und B, die Wirtschaft den Bach hinuntergeht. Wir beide sind hier erinnern gesessen, wie nach den ersten Sanktionen gegenüber Russland wir darüber diskutiert haben, was die Bundesregierung macht, um die Inflation einzudämmen. Und erinnere dich, wir beide waren es, da waren Männer ja damals nicht, wir beide waren es, die wir gesagt haben, Ungarn, Spanien etc. deckeln Grundnahrungsmittel, Treibstoffpreise, Mieten etc. Mhm. Was hat die österreichische Bundesregierung gemacht? Sie hat die Treibstoffpreise, die Mieten durch die Decke gehen lassen und hat in Wahrheit, wie bei einem Drogendealer, substituiert mit Substitol, sprich mit weiterem Steuergeld, das man den Bürgerinnen und Bürgern helikoptermäßig in die Hand gegeben hat und hat damit die Inflation noch mehr angeheizt. Das war ja der Irrsinn. Das heißt, Betriebe haben abgeschöpft, das was mehr bei den Konsumenten geblieben ist, aber wir haben damit die Inflation nicht in den Griff bekommen und irgendwann haben die Konsumenten auch nichts mehr gehabt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, eine ganz klare wirtschaftliche Fehlentscheidung. Und die wirtschaftliche Fehlentscheidung war, gerade die automobillastigen Länder wie Österreich und Deutschland, deren Verbrennersektor so nonchalant für den Wunschtraum der Frau von der Leyen zu opfern, nämlich den sogenannten Green Deal, denen das Messer anzusetzen und nicht zu erkennen, dass uns in der E-Mobilität längst die Chinesen um die Ohren geflogen sind. Und wir gar nicht so gut produzieren könnten, so günstig produzieren könnten, damit Gewinnmargen sind. Jetzt bricht uns der Automobilsektor ein, an dem hängen die Zulieferbetriebe, an dem hängen die Zulieferbetriebe bei uns in Österreich, in Oberösterreich, in der Steiermark. Und jetzt wundern wir uns, dass jeden Tag ein nennenswerter Betrieb, ein sogenannter Leitbetrieb, das sind keine wirtschaftspolitischen Zombies, Leitbetriebe den Bach hinuntergehen und diese Situation noch mehr anheizen. Und jetzt kommt der gefährliche Mix dazu. Was hätte der Kreisky gemacht beispielsweise oder ein Androsch, Gott hab ihn selig? Sie hätten sofort Geld in die Hand genommen, hätten atypisch in den Markt hineingesteuert, gegengesteuert. Jetzt hast du aber eine Regierung,
die alle Spielräume, Stichwort 100 Milliarden Euro Corona-Hilfe etc., alles, was sie auf der hohen Kante hat,
weg ist
und du hast kein Geld, mit dem du jetzt aktiv atypisch in den Markt hinein gegensteuern kannst. Beispielsweise eine Wohnbauoffensive, Straßenbausanierung oder was auch immer, was die öffentliche Hand immer in Wahrheit am schnellsten kann. Erinnern wir uns an die Finanzkrise 2008. Was hat der Faymann gemacht? Muss man ehrlicherweise sagen, komplett in Ordnung. Er hat sich mit der Baugewerkschaft zusammengesetzt und gesagt, wisst ihr was, wir machen ein Baupaket, damit wir wenigstens die Bauwirtschaft in die Hege kriegen, damit die wieder die Arbeitslosen aus anderen Bereichen nimmt.
Tunnelbau,
KM-Tunnel, Semmering-Basistunnel etc. Infrastrukturprojekte. Immer dann, wenn die freie Wirtschaft hapert, muss die öffentliche Hand mit Infrastrukturprojekten hineinfahren. Ja, dazu hast du jetzt richtig. Das Geld nicht. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe die Handelsakademie nicht absolviert. Gell? Ich habe nicht fertig gemacht.
Ja.
Aber dieses kleine wirtschaftliche Verständnis habe ich offenbar mehr als ein Mensch, der im Kanzleramt sitzt und für das Wohl dieser Republik verantwortlich ist und gar nicht weiß, was er in Wahrheit damit anrichtet. Und das ist entsetzlich.
Was meinst du jetzt?
Wenn
konkret
mittlerweile jeder Schulabbrecher in dem Land mehr wirtschaftliches Verständnis hat als die gesamte Wirtschaftspolitik dieser Republik, dann sind wir am Ende.
In welcher Beziehung bitte?
In welcher Beziehung? Wir haben einen Kanzlerdarsteller, der Herr Nehammer, der die Zusammenhänge zwischen seinen Untaten und dem Zustand unserer Republik nicht kapieren will, weil er es nicht kapiert, weil er es intellektuell nicht versteht. Limited Edition, limited, no air, ja? Ja. Upstairs. Nichts Luft nach oben. Ja? Limited Edition. Limitiert. Zwei Gehirnzellen. Eine verreckt und die andere im Sterben liegen. Das ist das Hauptproblem. Hauptsache Kanzler sein. Weißt? Das ist keine Raketenwissenschaft, was da gerade passiert. Das kann dir jeder Ökonom, kann dir jeder Klein- und Mittelbetrieb, kann dir jeder Bauer in dem Land erklären. Jeder Bauer wird das sagen, jeder Landwirt wird das sagen. So wie es derzeit rennt, rennt es komplett falsch. Und das haben wir vor zwei Jahren festgestellt, bitte deckeln wir den Treibstoffpreis, bitte deckeln wir die Mieten. Was macht die Regierung? Sie lässt die Mieten durch die Decken gehen, obwohl die Mieten die Inflationstreiber sind. Was macht sie mit dem Treibstoff? Sie lässt den Treibstoff in die Decken gehen, damit die OMV halt ein bisschen Rendite schreibt. Die nutzt man in der Situation gar nichts mehr, weil die OMV ist eh schon
das angerannt. Das war vermutlich eine schwere Fehlentscheidung, weil die Spanier, gemacht haben, haben jetzt das größte Wirtschaftswachstum.
Ich muss jetzt Folgendes sagen. Wir haben ja oft gegenüber der linken Reichshälfte in dem Studio immer zu argumentieren, warum Ungarn so ein tolles Land ist. Ja, das ist ein Gulasch, und der Diktator, da ist dann. Ungarn hat die Hälfte der Inflation von uns mittlerweile. Wir sind aufgegangen und die Ungarn sind runtergegangen.
Spanien hat
weil nämlich der Orban hergegangen ist und gesagt hat, wenn der Markt mit davon galoppiert, dann nehme ich ihn ein Jahr an die Zügel und dann lasse ihn wieder frei. Und das ist das Wesen einer Sozialmarktwirtschaft.
Du könntest aber auch mit dem Sozialisten Sanchez argumentieren. Du musst nicht immer zum Faschisten Orban greifen.
Erstens ist der Viktor Orban kein Faschist.
Ich wollte dich ja nur ein bisschen
provozieren. Ja, so, fang da mal. Weil, weißt du warum?
Ja.
In Orban, in Orbistan, in Ungarn, gibt es ein Wahlergebnis. Dann ist der Erste dort Ministerpräsident. Gut. Das ist in Österreich nicht der Fall.
Zu dem kommen wir noch.
In Ungarn nehmen sie mehr die Demokratie.
Aber du hast ja selber gesagt, Spanien ist da ein sehr, sehr positives
Spanien, Kroatien, Ungarn, es gibt einige Länder. Und die einzig zwei vertrockneten Länder war Österreich und Deutschland, die voll ins offene Messer einrennen. Darf ich dir jetzt Folgendes sagen, welche Diskussion jetzt gerade in Ungarn gibt? Die Diskussion gibt es, dass der Herr Orban wissentlich, dass er 70% Exportquote nach Österreich und Deutschland hat, uns mittlerweile erklärt, dass wir den Bach runtergehen und er daher nach China, nach Dubai und in alle anderen möglichen Staaten aufmachen muss, weil sonst killt es ihm seine Wirtschaft weg, weil wir in Österreich und Deutschland die gesamte Europäische Union mit abbezahlen.
So, du hast gesagt, jeder Bauer weiß, wie es weitergehen müsste. Wir haben Gott sei Dank die Eva Schütz da, die weiß das vermutlich noch besser. Eva, sag uns denn, was müsste jetzt eigentlich passieren? Erstens auf der Budgetfront und was muss jetzt eigentlich passieren auf der Regierungsfront, damit man endlich sagen kann, diese Regierung schafft das. Die bringt uns jetzt einen Aufschwung, die bringt uns ein Wirtschaftswachstum. Was müsste passieren, wenn wir einen Wunsch ans Christkind frei haben?
Also du musst auf jeden Fall, glaube ich mal, der Gerald Groß hat es eh schon angesprochen, die viel zu hohen Energiekosten, vor allem auch für die Industrie, nicht nur für die Haushalte, in den Griff bekommen. Ohne dem wird es nicht gehen, weil die Industrie ohne mit diesen Energiepreisen einfach nicht konkurrenzfähig ist. Nicht in Europa, aber auch nicht international. Das kann nicht funktionieren. Dann kommt es zu einer Deindustrialisierung. Das ist das eine. Man muss diese Lohn Nebenkosten, wie auch immer man das tut, herunterbekommen. Die Unternehmen können sich die Mitarbeiter schlicht nicht mehr leisten. Die Leute haben eigentlich relativ gute Löhne, es bleibt ihnen nur nichts davon über. Und das kann so nicht weitergehen. Die Lohnstückkosten steigen jedes Jahr. Das ist auch vervierfacht seit in den letzten 5 Jahren, glaube ich. Das ist einfach zu hoch. Das funktioniert auch nicht. Und es braucht wieder einen Anreiz, Vollzeit zu arbeiten. Und damit meine ich nicht, dass man jemanden 1.000 Euro Steuergutschrift geht, der die Gnade hat, Vollzeit zu arbeiten. Es braucht einen Unterschied zwischen Arbeitsloseneinkommen und einer vollen Erwerbstätigkeit und diese permanenten Anreize in Teilzeit zu gehen.
Da ist der Andreas Babler ja der ideale Partner.
Na total, das ist für all diese Sachen,
die der ideale Partner. Nehme ich an, genau das Programm, das du liebst.
Genau, also eigentlich genau das Gegenteil. Was es ganz sicher nicht braucht in einer Rezession, sind irgendeine Art von Steuererhöhungen. Also dieser totale Unsinn, dass man Menschen mit mehr als 1 Milliarde oder 500 Millionen besteuert mit einer Vermögensteuer, weiß jeder, die sind so schnell weg, so schnell kann man gar nicht schauen. Weil
die Menschen oder die Millionen?
Nein, die Millionen und die Milliarden, und wenn es sein muss, auch die Menschen.
Die Milliardäre, meinst du?
Weil denen ist es ja relativ einfach, ein anderes Land und eine Finanzkonstruktion zu finden, wo das auch Sinn macht. Das macht doch bei dieser Menge an Geld Sinn, und treffen tut es dann im Endeffekt in einer Massensteuer den Mittelstand. Und das führt natürlich wieder zu weniger Kaufkraft. Weil was ist denn passiert? Ich meine, der Gerald Groß hat es so schön ausgeführt. Man hat die Inflation galoppieren lassen. Man hat versucht, mit Einmalzahlungen die Kaufkraft der Haushalte zu stärken. Aber die Menschen haben das Geld halt nicht ausgegeben, weil sie keine positive Perspektive haben, weil sie nicht wissen, was die Zukunft bringt. Das heißt, dieses Geld kommt nicht im Umlauf. Und somit ist das Wirtschaftswachstum einfach nicht geglückt. Und jetzt haben wir das Thema mit dem Budgetdefizit, aber auch mit diesem Verfahren der Verletzung der Maastricht-Kriterien.
Ja, und natürlich mit der Rezession. Ne?
Und natürlich mit der Rezession, die Sparquote ist hoch.
Versprochene Wirtschaftswunderwachstum, das ist ja nicht einmal ansatzweise.
Weil die Leute sparen,
hat ja von 2% plus gesprochen und jetzt sind wir bei Minus.
Ja, weil die Leute das Geld, das in diesen Einmalzahlungen, diesen zum Teil völlig sinnlosen, gießkannenartigen Einmalzahlungen, die übers Defizit finanziert waren, nicht ausgeben, sondern sparen. Die Sparquote ist ja groß, weil einfach die Angst vor der Zukunft so groß ist.
Wenn man sagt, wer weiß, was kommt. Weil sie in Wahrheit damit nicht über die Runden kommen. Ja. Schau, das beste Beispiel ist der sogenannte Klimabonus. Also da machst du zuerst eine CO2-Bepreisung, jagst die Treibstoffe, die Heizölpreise in die Höhe und dann sagst du, da habt ihr ein bisschen was dafür.
Das könnt ihr euch abholen beim Postamt.
Wenn sie es kriegt. Überlegen, diese Geschichte, allein dieser Geist, der dahinter steckt. Du treibst denen, die in einer Zeit, wo du in Wahrheit bei den Energiepreisen eben nicht spülen darfst, wo du das unten halten musst, deckeln musst. Wir haben ja alle diese Krise erlebt, 2005 und 2006, wenn uns die Treibstoffpreise weggaloppiert sind, erinnere dich. Da ist dann beispielsweise der Jörg Haider hergegangen und hat seine Landestankstellen aufgemacht und hat damit mit diesem Druck, mit diesem Preisdruck, den er gezeigt hat, in Kärnten, da habt ihr jeden Tag die Medien, wo ist die günstigste Tankstelle in Österreich, den allgemeinen Preis gedrückt. So fährst eine mit dem Flammenschwert, wenn der Markt galoppiert spielt. Aber du gibst den Leuten nicht noch mehr Geld, damit sie sich die noch teureren Benzinpreise, weil was erzeugt das? Das erzeugt, dass die Industrie, in dem Fall die Treibstoffindustrie, immer weiter aufgegangen ist, weil sie sagen, die Österreicher zahlen sie, sie kriegen sie von der Regierung retour. Daher auch diese ganze CO2-Bepreisung in Wahrheit ein Humbug gewesen.
Kostet also viel Geld. Die Grünen.
Hätte ich die CO2-Bepreisung nicht durchgeführt, hätte ich mir den Klimabonus gespart. Nein, schuld ist eine vertrottelte ÖVP, die sich in Wahrheit durch den Nasenring von dem Herrn Kogler und der Frau Gewessler mit dem Nasenring durch die Arena ziehen hat lassen, die kein wirtschaftliches Verständnis haben und ihre Orchideendebatten durchgebracht haben. Wir müssen die Umwelt schützen, wir müssen das Klima schützen und in Wahrheit die Planwirtschaft einführen wollten. Und schuld sind die Grünen und die ÖVP, die das gemeinsam verbrochen haben und der Sozialdemokratie, die das bis heute nicht schnallt, weil es kein wirtschaftliches Verständnis hat, weil das letzte wirtschaftliche Korrektiv uns leider Gottes vorige Woche verstorben ist. Und ja, das war Hannes Andrasch.
Gut, das war Runde 2 mit unserer Insiderin, die uns ein bisschen das Budgetdefizit erklärt hat und warum es nicht sein kann, dass ein Kanzler überrascht ist. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann überraschen wir Sie mit ein paar Ansagen, wie eigentlich eine nächste Regierung ausschauen sollte und vor allem, welche Visionen sie haben sollte. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind zur dritten Runde da. Gerald Groß lacht sich einen runter. Ich weiß gar nicht, was so witzig ist an diesem Thema heute, aber bitte für uns, ja. Für jetzt die FPÖ ich, vielleicht schon. So, die Frage ist, die wir jetzt in der dritten Runde diskutieren wollen, bevor wir dann noch ins Jahr 2025 schauen. Liebe Eva, was muss denn jetzt passieren? Ja? Was für eine Regierung brauchen wir? Können wir es mit der Ampel schaffen? Ja oder nein?
Also nein, meiner Meinung nach, wir können es mit der Ampel nicht schaffen. Du kannst nicht mit einem sehr linken, marxistischen Andreas Babler, der genau all diese Sachen, von denen ich glaube, dass sie notwendigerweise da sein müssten, damit man jetzt diese Rezession überwindet, genau mehr oder weniger in sein Parteiprogramm das Gegenteil hineingeschrieben hat, ja. Wirst du wahrscheinlich es nicht schaffen, dieses Land aus der Rezession zu führen. Das geht nicht. Also entweder besinnt sich die SPÖ jetzt einmal eines etwas pragmatischeren Kurses.
Das ist aber derzeit offenbar nicht der Fall.
Nicht der Fall. Oder man muss ehrlicherweise sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, eine Koalition. Das
macht keinen Sinn.
Nein, also eine Koalition also mit einer SPÖ, die marxistisch angehoben
ist. Deine Ansage
bitte
halt.
Keine Ampel. Und es würde Sinn machen, wenn man sich jetzt
und
einmal.
Und das kommt jetzt aus der Kurzecke, wenn ich einmal das so flapsig sagen darf.
Nein, das ist, glaube ich, das kommt aus der Ecke des normalen, pragmatischen Menschenverstandes, dass das einfach schlicht nicht funktionieren kann.
Du bist die Ecke, die mit dem Handtuch für einen Sebastian Kurz wachelt und so weiter. Ne?
Das nein, aber ich glaube, es gibt ein allgemeines Verständnis. Und ehrlich gesagt, wenn man eure Umfragen anschaut, das ist auch das, was niemand in Österreich mehr möchte. Und diese Tendenz wird von Woche zu Woche schlimmer, dass die Menschen das sagen, wir wollen diese Ampelkoalition.
Bitte, liebe ÖVP, die ich bis jetzt gemocht habe, bis jetzt, erspart mir diese Ampelkoalition, weil sonst mag ich euch nicht.
Ja, eigentlich schon. Also vor allem bitte, liberale Wirtschaftskräfte in der ÖVP, bündelt euch und versucht eine Koalition zu Bedingungen, die nicht dazu führen kann, dass man Österreich aus der Rezession bekommt, um jeden Preis zu verhindern.
Und was soll diese Regierung jetzt für Visionen haben, außer wie du schon gesagt hast, die Lohnkosten deutlich zu senken, die Steuern zu senken.
Energiekosten zu senken. Ich glaube, es braucht wieder ein ganz neues Denken. Wir brauchen wieder
dieses neue Denken?
Die Idee erstens mal, dass Österreich als Wirtschaftsstandort ja prinzipiell gute Voraussetzungen hat, dass man mit einer anderen Struktur, mit viel weniger Reglementierung, mit viel weniger Lohnnebenkosten, mit entsprechenden Energiepreisen, mit der Innovationskraft, die Österreich ja hat und wahrscheinlich mit einem Sparpaket, wo man all diese völlig unnötigen Förderungen, wo man, ich meine, wir haben es eh vorher mit dieser CO2-Besteuerung gesehen. Zuerst nimmst du den Leuten was weg, dann gibst du es ihnen gönnerhaft zurück und dazwischen muss ich noch dreimal aufs Postamt rennen, damit ich es mal abhole, was, glaube ich, ein Teil der Leute dann irgendwie nicht mehr getan haben, weil sie es irgendwie entweder nicht verstanden haben oder sich die Zeit nicht genommen haben. Also einfach zu sagen, Österreich braucht einen liberalen Kurs, einen liberalen Wirtschaftskurs. Man muss die Leute endlich wieder tun lassen, was sie wollen. Vollzeitarbeit muss sich wieder lohnen. Das ist jetzt hier kein Land, kein Teilzeitparadies, wo jeder das siebte Orchideenstudium macht. Und dann, glaube ich, können wir schon schaffen, dass wir als Wirtschaft wieder im europäischen Markt auch eine Rolle spielen.
Du bist ja der Meinung, Nehammer sollte nicht Kanzler bleiben, sich mit dem Christkind verschüssen und Sebastian Kurz sollte wiederkommen.
Das hast du mir jetzt in den Mund gelegt.
Ja, das war eine Frage.
Ich glaube, Nehammer sollte nicht um jeden Preis Kanzler werden. Man kann nicht sein persönliches Wohl daran ketten, auch wenn das inhaltlich ein völliger Unsinn ist, nur weil man Kanzler bleiben möchte, eine Regierung zu machen mit einem Programm, wo man sich A nicht einigen kann und B keine sinnvollen Maßnahmen.
Und wenn
Maßnahmen
das Wunder sind. Geschieht und der sieht das ein, möglicherweise prügelt ihm auch die Frau Mikl-Leitner ein. Wer
ja,
kommt
oder der
dann?
Herr Mara mit seinen Mitgliedern.
Wer kommt dann?
Das kann ich heute
kann
nicht
dann, ich meine, da bist du wirklich Insiderin, liebe Eva, kann dann ein Sebastian Kurz wiederkommen?
Ich glaube, das ist die Frage, ob der kommen möchte. Man muss ehrlicherweise sagen, dass diese Jahre 17 bis 19 zumindest wirtschaftspolitisch sehr erfolgreich waren, dass das mit der FPÖ eine Regierung war, die sehr viel inhaltlich weitergebracht hat, wo es keine Streitereien gegeben hat, wo es hohe Überschneidungsflächen gegeben hat, wo man an einem Strang gezogen hat. Jetzt ist er als Unternehmer sehr erfolgreich und hat natürlich den Vorteil, dass er nicht unbedingt mehr so in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube, das genießt er sehr. Also ich bin mir nicht sicher, ob das
glaubst du, könnten ihn Menschen wie du überreden, in die Politik zurückzukommen?
Ich könnte ihn
nicht
sicher
nicht. Nicht du alleine, aber ein Land, das aus so Menschen wie dir besteht. Du und sehr schön wäre, wenn es so ein Land gäbe. Ja? Könnte ihn so ein Land überreden?
Kann ich zurzeit, glaube ich, macht es jetzt nicht so den Anschein, wie wenn er das unbedingt und um jeden Preis haben will.
Aber wer macht es dann, wenn er es nicht macht?
Da wird sich in der ÖVP dann das irgendjemand finden können, hoffentlich, der das kann. Da fehlt mir jetzt auch ein bisschen der Einblick. Aber da braucht sich irgendeine Person. Dann
kommen gleich die Trainer, dass dir der Einblick fehlt. In Wahrheit fällt da niemand ein, weil es niemand gibt.
Mir würde aus der jetzigen ÖVP nicht wirklich was einfallen.
Sag ich ja. Ja. Lieber Gerald Groß, bist du noch der Meinung, dass Sebastian Kurz diesen verfahrenen Kahn übernehmen und aus dem Klatsch wieder rausführen kann? Oder bist du, hast ja mal für ihn gestimmt oder gewählt, muss man dazu sagen?
Was ist ja,
jetzt tut die nicht weg.
Hör mal zu, das ist jetzt 7 Jahre her.
Ja, na gut, seit 7 Jahren, also vor sieben Jahren gewählt worden.
Seit 2019 war die zweite Wahl, da habe ich ihn nicht mehr gewählt, gut, weil ich wusste, er blinkt rechts und birgt wieder links, ab zu den Grünen. So. 2017, selbst wenn es ein Gewaltverbrechen wäre, mit Verlaub gesagt, lieber Freund, es wäre verjährt. Ja? Und eine verjährte Strafe wirft man einem nicht vor. Ja?
Das heißt,
mein Fehler 2017 ist verjährt
und ich will ihn nicht mehr ehren.
Das war ein Fehler. Naja, logisch war es in Wahrheit ein Fehler. Naja, weil ich ihm ein Vertrauen geschenkt habe, das missbraucht worden ist. Ich habe den Herrn Kurz gewählt und habe am Ende den Herrn Schallenberg und den Herrn Nehammer und den Herrn Kogler gekriegt. Entschuldige.
Na gut, aber da war jetzt die FPÖ nicht ganz unschuldig dran.
Noch einmal, auch das, der historische Fehler des Sebastian Kurz, sich gegenüber Johanna Mikl-Leitner und den anderen nicht durchzusetzen. Er hätte an dem Samstag, wo Ibiza Freitag und Samstag durch die Decke geknallt ist, hätte er sich den Herrn Kogler, den Herrn Hofer und den Herrn Kickl zu sich geholt und hat gesagt, passt, der Strache hat ehrenvoll seinen Rücktritt angekündigt, das ist in Ordnung, den nehme ich zur Kenntnis. Herr Hofer, Sie sind Vizekanzler, Herr Kickl, Sie sind weiter Innenminister. Hätten wir jetzt
Herr Kickl, Sie sind Verteidigungsminister.
Oder Verteidigungsminister. Herr Kickl, jetzt wären wir in der zweiten erfolgreichen Periode einer schwarz-blauen Zusammenarbeit, sind wir nicht. Die österreichische Volkspartei ist mausetot und das hat auch einen Kausalzusammenhang mit Sebastian Kurz, der die österreichische Volkspartei in die Höhe getrieben hat, aber offenbar ihm es verwehrt worden ist, diesen Höhenflug abzusichern.
Jetzt sage ich auch
bei dieser Kritik an Karl Nehammer. Also ich habe ihn nicht erfunden, den Karl Nehammer. Der Karl Nehammer war der Generalsekretär von
Sebastian Kurz, aber als Generalsekretär.
Ich sag's noch bei der Gelegenheit. Weil jetzt in der ÖVP alle tun, das ist das Findelkind wie Moses, das im Strohkorb im Nil gefunden worden ist. Woher kommt denn die Missgeburt, das grausliche Kind, und haben ihn dann dort hingesetzt? Der ist schon erfunden worden in der ÖVP, der Herr Karl Nehammer.
Von Sebastian Kurz allerdings nicht als Kanzler.
Ja. Ich glaube auch,
Sebastian Kurz hätte sich 2019 nicht träumen lassen, dass Nehammer.
Nein, ich mag diese Kindesweglegungen.
Aber
das ist eine alte österreichische Methode. Andere. Jeder baut 5 Banger beim Nachbarbauen. Wenn es Winter ist, da tun sie
überhaupt nicht dran. Die Frage war ja eine andere.
In manchen Tälern, weißt
du? Glaubst du, dass der Sebastian Kurz zurückkommt? Glaubst du an ein Comeback von Kurz?
Deine erste Frage müsste mal lauten, glaubst du, dass es überhaupt zu dieser Ampelkoalition kommt?
Bitte. So.
Und da sage ich dir eines, Gegenfrage, die erste Gegenfrage ist, hast du schon einmal einen siamesischen Drilling gesehen? Nein,
gibt's es schon, gibt aber nicht. Ganz selten.
Nein, gibt's nicht. Ein siamesischer Zwilling ist schon schwer überlebensfähig, aber ein siamesischer Drilling ist eine Totgeburt. Das tut mir irrsinnig leid. So, jetzt hast du zum Beispiel dieses Fabelwesen, wo der Schädel nach links will, ja, der Schwanz nach rechts und das Gemächt nach unten und der hintere Schwaf nach oben, zack. Das heißt, das zerreißt sie in der Mitte. Stell dir das bildlich vor. Stell dir das bildlich vor.
So,
der Herr Babler will stalinistisch nach links aussieht. Ja. Der Herr Nehammer sagt, ich kann ja die restlichen 26% konservativen Wähler nicht verbrennen, ich möchte nach rechts hinaus und die Wirtschaft. Und die Liberalen sagen, also die Neos, ich will weder was mit der Arbeiterkammer, mit der Gewerkschaft noch mit der Wirtschaftskammer tun, aber ich will mit euch gar nicht in Wahrheit. So, ich will mit der ganzen Sozialpartnerschaft, geht mir am Geist. Also wie willst du jetzt ernsthaft ein Regierungsprogramm?
So, dann gibt es also, die mögliche...
Nein,
schau,
beantworte nein, bitte deine schau, eigene ja, Frage.
Schau,
kommt
dann gehst du her,
Ampelkoalition, ja oder nein?
Dann gehst du her und sagst, ja, schau, dann gehst du den Kreis SPÖ, den Kreis ÖVP ja. und den Kreis NEOS, legst ihn übereinander, das machst du in jeder Psychotherapiestunde ja, ja. und dann kommst du drauf, schau, genau das kleine, das da,
ja,
das ist die Überschneidung ja, von ja, allen dreien.
So
okay?
So. Ja.
Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Ja. Dieses kleine Ding da, dieser Wurmfortsatz, würde ja. ich sagen, dieser ja. Blinddarm, ja. das besteht nur in der gegenseitigen Abhängigkeit, wir wollen Kickl nicht. Und wir nehmen das mhm. Wahlergebnis nicht zur Kenntnis. Jetzt gut. wage ich noch einmal zu prophezeien, das ist zu wenig für eine Regierung. Wenn du Schulden hast, wenn du Zuwanderungskriminalität hast, wenn du ausgebeutete Sozialsysteme hast, wenn du kaputte Wirtschaft hast
gut.
und diesen Luxus einer romantischen Weltanschauungsdebatte von links, den die Grünen mit der Umwelt die letzten Jahre geführt haben. So, dieses kleine Millimeterchen, Quadratmillimeter, ja. das
die
ist
Frage,
zu wenig.
Die Frage des
daher sage ich dir eines,
kommt es zu einer Ampelkoalition, ja oder nein?
Es kann ja nicht zu einer Ampelkoalition ja, kommen. Selbst gut. wenn die zustande kommt, dann ist das ja am Ende ja nur die persönlichen Interessen von Herrn Nehammer, von Herrn Babler. Aber es hat ja inhaltlich keine Lebensberechtigung. Es hat keine Lebensberechtigung. Im Übrigen auch keine demokratische Lebensberechtigung. Wir leben in einer Demokratie. So, jetzt
also kannst du her. Wir stellen aus der Streit, das Ding ist nicht überlebensfähig.
Das ist nicht überlebensfähig.
Beide einer Meinung.
Die Frage ist, ob
das überlebensfähig ist. Das ist ERV. Burli, mein Gott, ist unser Burli.
Ja, das war aber ein sehr lustiges
Thema. Naja, aber lustig, aber das ist ja was, über die Politik
nur lachen
bis am Ende war es
so,
sehr viel.
Gut, die Frage ist ja, dass sie nicht überlebensfähig ist, da sind sie eh alle einer Meinung. Die Frage ist, kommt sie, startet sie?
Ja, kann durchaus sein. Warum?
Also sie startet.
Ja, wenn die
Eva
sie wird nach
sie?
Der niederösterreichischen Gemeinderatswahl möglicherweise
starten. Es kann durchaus sein, wir wissen es nicht, es kommt darauf an, wie lange es noch dauert. Also wenn diese persönlichen
Aber überlebensfähig Interessen sind, ist
nein,
sie nicht.
Das kann nicht überlebensfähig sein.
Gut.
Außer man sagt, man druckt es durch 5 Jahre, weil man will nicht seinen Job verlieren.
Ja, dann ist der Herr Kickl bei 45%.
Ja, vermutlich. Ja.
Wer glaubt, ich weiß nicht, der Herbert Kickl ist 53, 54 Jahre alt.
Das geht sich aus.
Geht laufen, bewegt sich viel in der Natur, ist ein sportlicher Mensch. Der Babler geht auseinander, schaut schon aus wie die Baba-Papas, bla 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 bla. So, kein Slogan, voll fest.
Ja.
So, der Kickl ist in 5 Jahren, perfekt, dann ist er 57, der rattert rein. Dann hat er halt 45%. Gut, wenn das der Sinn und Zweck der Erfindung ist, dann soll man es noch vorher sagen. Ich sage dir eines. Der Andreas Babler und der Karl Nehammer sind in Wahrheit die besten Wahlkampfhelfer vom Herbert.
Ja, das
muss man bei der Gelegenheit sagen. Ja?
Gut. Eva, wie wird es denn weitergehen mit dieser Regierungsbildung? Weil wie es mit dem Land weitergeht, berät man gleich im nächsten Einstieg.
Ja, ja.
Was wird jetzt sein? Also jetzt wird man mal die burgenländische Landtagswahl noch abwarten.
Ja, ich jetzt machen wir offenbar ja irgendwie Weihnachtsferien, oder?
Ja, jetzt
ein bisschen verabschieden.
Vermutlich auch, um sich über die burgenländische Landtagswahl drüber zu reden.
Was mir sicher nicht erschließt, wieso man am 16. Dezember jetzt Weihnachtsferien macht.
Na, weil man versucht, über die burgenländische Landtagswahl
zu reden. Ja, das verstehe ich schon.
Und über die Gemeinderatswahl.
Und über die Gemeinderatswahl, die sind aber erst am 26. Also dann braucht man wirklich gar nichts mehr tun. Aber mir erschließt sich nicht, wieso komme ich jetzt, indem ich jetzt ab 16. Dezember nichts mehr arbeite, über die burgenländische Wahl. Ich verstehe es nicht. Also,
weil es dann nicht mehr ausgeht von 16.
Ja, schon, aber das bringt den Burgenländern nichts, weil der Herr Doskozil wird wahrscheinlich verlieren, die absolute Mehrheit nicht unbedingt halten, aber dort Erster werden. Der Norbert Hofer wird stark aufholen. Es gibt Umfragen, die sehen ihn sehr knapp am Herrn Doskozil. Ich glaube, so wird es nicht werden. Also im Endeffekt wird es so eine Koalition geben von Rot-Blau ist einmal anzunehmen. Das hat er jetzt wieder auch nicht besser, wenn ich keine Regierung auf Bundesebene zustande bringe. Ja,
gut.
Also das heißt, sie gehen jetzt in die Weihnachtsferien, was ich per se schon ein bisschen ärgerlich finde, weil man könnte ja...
So ein starkes Stück, ja.
Ja, ich finde es also wirklich am 16.12. in die
also
Weihnachtsferien
wann eine Firma brennt und alle sagen, wir sperren jetzt
einmal zu. Ja, oder? Sag es einfach am 16. Jetzt gehen alle.
Brennt dieses Land? Brennt die Firma?
Ja, mittlerweile brennt es wirklich und wir sehen es an den zunehmenden Insolvenzen und an der Stimmung in der Bevölkerung, die sich dreht. Also ich glaube, die werden wirklich gut beraten, jetzt da zumindest sitzen
zu bleiben.
Du
sagst, die fahren unser Land an die Wand.
Zurzeit komplett.
Wie?
Ja, sie fahren unser Land an die Wand, indem sie einfach nichts tun und keinen Kompromiss, der irgendwie tragfähig ist, zustande bringen oder auch nicht können. Und dann gehst du am 16.12. in die Weihnachtsferien, vermittelst dir den Leuten damit, das ist mir einfach wurscht.
Der Herr Nehammer und die Frau Kathi Nehammer und die Kuba Libre Partie, die Cobra-Beamten, die machen jetzt ein bisschen Lecher Madelberg 14 Tage, vielleicht ein bisschen Christmas-Shopping in Milan oder was, ein bisschen Gucci, Dolce, das muss man schon verstehen. Entschuldige. Und der Andi Babler geht ins Tristingtal ein bisschen jagen, ja, den Weihnachtshirschen,
Nein, es ist Jagdverbot, also er geht nur auf Wildsäue. Ja? Da muss er aber aufpassen, dass er an keinem Spiegel vorbeikommt und einfach
nein,
also, das musst du schon verstehen. Also, Sie hatten ja alle auch Herbstferien.
Ja, das ist
der Herr Bundespräsident erklärt, ja,
dagegen,
ich
ja.
will den Herrn Kickl nicht, weil ich möchte keine Zeit verlieren.
Eine jetzt, schnelle Regierung.
Jetzt 11. Woche und jetzt geht der Spaß gesehen im Fernsehen. Geht er mit seinem Hunderl spazieren mit Juli oder wie das Öllend heißt, der Schwarze geht da drüber beim Gassi machen. Oh, kann man schon bis jener warten. Nein, also schlaft aber ein beim Regen.
Dieses Signal, jetzt in die Weihnachtsferien zu gehen, ist wirklich eine Katastrophe. Du hast da ein Land, wo du immer mehr Insolvenzen hast. Die Leute wollen einfach in dein Ergebnis sagst, und einen Abbruch dieser Verhandlungen.
Bitte erspar uns dieses Debakel,
ja,
sagst du. Weil du bist der Meinung, es endet im Desaster.
Es endet im Desaster.
Ich glaube, wahrscheinlich
so tun, wie wenn man arbeitet, selbst wenn man es nicht.
Es wäre vielleicht sogar gescheiter, im Jänner einen Beschluss jetzt zu fassen, im Jänner gleich am Anfang Neuwahlen und im Februar diesem Ende ein Ende
zu machen. Damit sind wir gleich beim letzten Punkt. Einen Einstieg haben wir noch und der heißt, wie wird 2025? Da möchte ich eure Prognosen hören und wir sind gleich wieder da.
Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
So, und da sind wir wieder zurück. Letzte Runde, schlag den Groß bitte noch ein paar Mal verdreschen, den Herrn Groß. Die Frage ist, wie geht es 2025 weiter?
Ja.
Wirst du und deine ÖVP-Partie, wenn ich das einmal so frech sagen darf, du kennst mich, ja, kannst du auch sagen, schlag den Fellner, ja, wirst du über deinen Schatten springen und werdet ihr die Kröte Kickl fressen? Und sagen, na, da wird der Kickl halt besser, ein Kanzler besser als wie der Babler und der Nehammer führen das Land an die Wand? Oder meinst du, machen wir lieber Neuwahlen und dann mal wieder alles neu mischen und du versuchst deinen Freund Sebastian zu überreden? Oder meinst du, versuchen wir doch eine Ampel, aber mit anderen Leuten und nicht mit Nehammer und Babler? Was ist deine Prognose für das Jahr 2025?
Naja, ich glaube, Neuwahlen sind zurzeit sinnlos, weil es wieder kein anderes Ergebnis rauskommen als das, was es jetzt war. Ein klareres für die FPÖ. Ja. Aber ansonsten macht das wenig Sinn. Herbert Kickl wird an der Spitze der FPÖ bleiben. Ich glaube, darüber braucht man auch nicht zu diskutieren. Und irgendwann wird die ÖVP gut beraten, unter der Führung von wem auch immer, sich mit Herbert Kickl einmal an einen Tisch zu setzen.
Man könnte natürlich sagen, wir riskieren es noch einmal mit Basti Fantasti.
Neuwahlen.
Ja.
Ja, aber ich weiß nicht, du musst dich da nicht schon den
Da musst du halt schon mit Sebastian Kurz kommen, weil sonst ist das ja ein Scherz.
Also da musst du mit jemand kommen, der ein großes Kaliber ist, weil ansonsten bringt das überhaupt nichts. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute jetzt noch einmal wirklich neu wählen wollen würden, weil
also
du hast
du glaubst,
ja eigentlich
das geht
schon
in die Hose. Du sagst Märchen. Lieber jetzt eine Koalition, wo der Herr Kickl noch nicht ganz so stark ist, als wie dann mit einem Kickl, der wie Popeye 100 Dosen Spinat noch draufgekriegt hat. Auf
seine wahrscheinlich wird es mal Sinn machen, auch von Seite der ÖVP zu überlegen, welche Überschneidungsflächen haben wir mit der Kickl-FPÖ, ohne dem wird es nicht gehen und man wird der FPÖ nicht sagen können, wer ihr Obmann ist und wird sich mit denen mal auseinandersetzen müssen. Und,
also du meinst, auf kurz oder lang führt an einer Regierung Kickl-ÖVP, wer immer das dann ist, Hartmannsdorfer oder wie immer der dann heißt, der das auf sich nimmt, nichts vorbei.
Vermutlich nicht, ne?
Es sei denn, man kann den Sebastian Kurz zu einem Comeback überreden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, in etwa.
Gut.
Das wirklich richtig.
Gut. Und auf der anderen Seite, du hast ja auch noch ein bisschen die Hoffnung, dass du sagst, vielleicht wird das der Ampel ja doch noch was, weil vielleicht gibt die SPÖ ja nach, löst den Babler ab und wir kriegen eine andere SPÖ. Das könnte ja eine Fussi-SPÖ sein. Ja?
Ich glaub,
das darf ich ja diesen Namen,
ja,
darf
ja,
ich den Namen
wissen,
nicht von Gerald Groß.
Ja?
Da kommt der Gott sei bei uns, aber du kannst über Fussi sprechen und magst ihn ja nicht ungern.
Ich mag ihn nicht ungern,
oder?
Ich finde, Rudi Fussi macht das gut, hat da natürlich ein Programm sich zusammengestellt, wo er mehr oder weniger die populistischen Forderungen aller Parteien einmal vereint hat. Hat, finde ich, jetzt für so ein Programm relativ detailliert ausgearbeitet, wie er das umsetzen möchte, ob das dann tatsächlich auch so funktioniert. Das wird wahrscheinlich, aber das ist halt so bei Wahlprogrammen, bei vielen Dingen nicht der Fall sein, aber er steigt jetzt mal zumindest in den Ring.
Glaubst du, kann der gewinnen gegen den Partner?
Ich glaube, die Unterschriften zu sammeln, das war relativ einfach, aber du musst an einem Parteitag natürlich die Funktionäre, zum Beispiel von einer Gewerkschaft, die du jetzt ja permanent angeschossen hast, auch dazu bringen, dass sie dich wählen. Und das wird, glaube ich, sehr schwer, weil wir auch wissen, dass diese Jugendorganisation, der linke Flügel auf dem Parteitag, deswegen hat er auch Doskozil dann verloren am Ende des Tages, schon relativ stark sind. Und weil ich natürlich der Gewerkschaft vorwerfe, sie will die Kollektivvertragsverhandlungen nur deshalb machen, um ihre eigene Macht zu stärken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich einer von der Gewerkschaft dort wählt, nicht mehr wahnsinnig
groß. Also du meinst, Fussi wäre zwar spannend, wird aber nicht kommen, weil er seine Partei nicht hinter sich hat.
Oder es gelingt ihm noch. Du weißt, er war jetzt für viele Überraschungen gut. Vielleicht gelingt es ihm auch, einen der größten Blöcke in der SPÖ noch hinter sich zu versammeln.
Aber an eine erneuerte SPÖ mit Fussi glaubst du nicht wirklich?
Ich glaube, da muss man sich wirklich anschauen, wie es ihm jetzt in den nächsten 2-3 Monaten gelingt und ob es ihm gelingt, einen der großen Machtfaktoren in der SPÖ hinter sich zu bringen. Das muss entweder die Wiener SPÖ sein oder wirklich die Gewerkschaft Arbeiterkammer oder Kärnten wird es auch langsam schwächer. Ohne einen großen Machtblock wird es ihm nicht gelingen.
Und dein Herzi, Puppi, Schatzi, Meindl-Reisinger? Die kommt überhaupt nicht mehr vor in der Diskussion. Die haben wir vergessen.
Warum? Die haben wir leider ein bisschen vergessen, ja. weil sie immer wieder von Aufbruch spricht auf der einen Seite, was ja prinzipiell eine großartige Idee wäre, nur der Aufbruch sich halt zurzeit leider in keinster Weise zeigt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, sie versucht eine Nachricht rüberzubringen, die richtig wäre. Es braucht wirklich einen Aufbruch. Aber wenn man sich halt dann den Nehammer und den Babler anschaut, die inhaltlich nichts weiterbringen,
das kann nicht gehen. Die macht den Lindner. Letztlich.
Es ist zu befürchten.
Ja. Bitte, fangen wir mit deinem Lieblingspolitiker an. Ja? Fussi Pussi. Ja? Kann der neuer SPÖ-Chef werden? Kann der den Babler in einer Abstimmung schlagen? Ändert sich dann alles und kriegt man dann vielleicht eine Regierung Kickl-Fussi?
Ich möchte einmal mit einer Mehr aufräumen. Also wenn der Rudi Fussi nach 7 Jahren sich entscheidet, ja, wieder zurückzukehren und mit mir einmal zu diskutieren, herzlich willkommen. Es ist nämlich nicht schwer, von einem Tisch aufzustehen. Viel schwerer ist es, sich wieder hinzusetzen. Das ist ein ganz altes Verhandlungsprinzip, das hat er leider nicht vergessen. Der zweite Punkt ist, er scheint aus meiner Sicht nicht in der physischen wie psychischen Konstitution zu sein, eine Partei zu führen. Das ist jetzt einmal sehr vornehm formuliert. Ja. Also ich habe jetzt seine Auftritte gesehen, wo er über alle möglichen Probleme seines Lebens spricht und auch über alle möglichen Zukunftshoffnungen, die ihn offenbar in einem anderen Privatsender finden, samt Hochzeitsdatum, alles. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, mir tut das sehr leid.
Echt?
Ja, mir tut das leid, weil ich ja grundsätzlich ein menschlicher Mensch bin, auch okay. Wenn man das nicht sehen will oder wenn ich einen anderen Eindruck vermittle. Aber das
tut dir leid.
Diese Darstellung,
der arme Pussi.
Diese Darstellung von Substanzmittelmissbrauch über alles, was also, er dort selbst
du sagst, er ist als SPÖ-Chef nicht geeignet.
Folgendes, ich bin der Meinung, Politik ist eine Berufung, aber Politik ist auch ein hartes Handwerk. Und wenn du da nicht psychisch und physisch ordentlich gesettelt bist, bringt es dich am Ende um. Also du brauchst da schon eine gewisse Rostnatur, dass du in der Politik auch überlebst, hin und her. Das sehe ich derzeit bei den Auftritten und ich betone es noch einmal, er ist aufgestanden, aber er tut mir sehr leid in dem Zustand,
tut dir
in
dem er
sich befindet.
So,
ja. Es ist nicht so weit, dass ich für ihn gleich beten anfange, aber sagen wir so, er tut mir sehr leid. Der zweite Punkt ist,
dass
es
einmal Fussi abgehakt.
Österreichische Volkspartei hat ein Riesenproblem, das wissen wir. Dieses Problem hat der Herr Karl Nehammer verursacht, das wissen wir auch. Wahrscheinlich auch zum Teil Johanna Mikl-Leitner, weil sie Karl Nehammer gewähren ließ. Und die Rache folgt bei der niederösterreichischen Gemeinderatswahl, bei der steirischen Gemeinderatswahl, bei der Wirtschaftskammerwahl, bei der burgenländischen Landtagswahl und bei der Wiener Gemeinderatswahl. Also 1, 2, 3, 4, 5 Chancen für die Österreicherinnen und Österreicher, die ÖVP zu versenken. Was ich derzeit sehr traurig für die ÖVP finde, ist Folgendes. Ich bin ja ein Mensch von romantischen und noblen Vorgängern. Ich erinnere mich an die italienischen Christdemokraten. Da war zum Beispiel dieser große Giulio Andreotti, der letzte Ministerpräsidenten. Der war Il Divo, der Göttliche. Und mit dem Il Divo, mit dem Göttlichen, sind sie am Ende untergegangen. Muss man sagen, okay, die Geschichte ist stimmig. Und am Ende noch einen historischen Schlusspunkt gesetzt. Dass der Untergang der österreichischen Volkspartei Charlie Nehammer heißt, das finde ich eine Beleidigung für jeden ÖVP-Funktionär. Das möchte ich jetzt arbeiten. Also ich hätte Ihnen Giulio Andreotti gewünscht. Dann hätte noch jeder ein 30er über Giulio Andreotti geredet. Aber nicht Charlie Nehammer, der Sargnagel der ÖVP. Das ist eine persönliche Tragödie der ÖVP. So wird es halt weitergehen. Ja. Wochels.
Also für die ÖVP siehst du kein Licht am Horizont?
Derzeit nicht.
Gut. So, wie gesagt, die das Politik heißt, was kriegen wir? Kickl-Alleinregierung oder was kommt?
Ich bin der Meinung, die ÖVP, entweder sie probiert diese Ampel, dann wird sie wahrscheinlich scheitern, früher oder später, oder das gesamte ÖVP-Personal, also Stocker, Nehammer und Kahner treten zurück und man geht auf Kickl zu, dann ist durchaus möglich, dass Kickl sagt, okay, dann machen wir was gemeinsam.
Kurz oder Kickl?
Kickl ist der Stimmenstärkste in dem Land. Ja. Herr Kurz hat nicht kandidiert. Mhm. Aber wenn du dich nach dem psychischen und physischen Zustand des Herrn Kurz erkundigen willst, frag nach bei Thomas Schmidt, der ist Kronzeuge. Dann weißt du, wie es dem Sebastian Kurz geht. Ja? Oder ruf Danilo Kuhnhahn an, alias Gernot Blümel. Der kann ja mehrere anrufen. Aber ich glaube, es ist politisch, spielt er keine große Rolle derzeit. Ich glaube, der hat eher gerade andere Sorgen. So. Zweiter Schritt. Also entweder einigt man sich mit Herbert Kickl oder es kommt zu Neuwahlen. Ich bin der Meinung, die Eva sagt, was ändert sich? Wolfgang sagt, es wird eindeutiger und ich sage auch, ja, es muss eindeutiger werden. Es muss eindeutiger werden und die Freiheitliche Partei braucht wie in der Steiermark 35%, dass kein Weg an ihr vorbeiführt.
Genau. Dann ist es eindeutig. Es führt dann an Kickl kein Weg mehr vorbei.
Kickl ist der Parteichef und der erfolgreiche Spitzenkandidat.
Es sei denn, es tauchen plötzlich ein Sebastian Kurz und der Christian Kern auf. Ne?
Ja, oder vielleicht der dann Andreas. Dann schaut es anders aus. Ich habe gehört, der Andreas Kohl hat sehr viel Tagesfreizeit.
Ja, sehr gut. Ja, kann der Sebastian Kurz gegen Kickl
noch und auch Frau Korosek.
Ja.
Ja, immer sehr hübsch, immer sehr gestylt. Ja,
sehr.
Und John Harris kann, immer.
Ja. Kann der Sebastian Kurz gegen den Herbert Kickl noch gewinnen, Eva? Bei einer Neuwahl?
Nicht einfach, sicher nicht einfach, weil natürlich dieses Migrationsthema, das der Sebastian Kurz relativ gut besetzt hat, mittlerweile schon wieder zur FPÖ zurückgewandert ist, die da einfach die Themenführerschaft wieder übernommen haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt halt viele Menschen, die die FPÖ wählen, trotz Herbert Kickl und die ihn jetzt nicht unbedingt für einen Sympathieträger halten. Und da kann man vielleicht doch noch sozusagen das, was ja schon einmal gelungen ist.
Also kann er gewinnen oder nicht? Ja, aber nicht einfach, habe ich das
Ja, aber nicht einfach, das ist schwierig. Das muss man sich dann, glaube ich, auch sehen, wie sich das...
Gerald. Schau, ich merke, dass sich die ÖVP selbst darauf vorbereitet, weil sie schon wieder in Wahlkampfmodus geht. Vorige Woche lese ich auf OE24 diese halblustige Geschichte, muss ich ehrlicherweise sagen, Kickls Ehefrau, seit 11 Jahren Verwaltungsjuristin, exzellente Verwaltungsjuristin, führt nicht einmal seinen Namen, gar nichts. Wirklich.
Ich will einfach nicht, oder?
Das ist Herbert Kickl ist bedacht darauf, sein Privatleben dort zu halten, wo es ist privat. Ein glückliches Privatleben, aber es ist privat.
Jetzt ist sie
seit noch 11 Jahren wird die dort stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin. Sie ist ungefähr wie ein stellvertretender Referatsleiter in einem Ministerium, oder Gruppenleiter.
Bei der Volksanwaltschaft.
Nicht Rechnungshofpräsident, nicht Kabinettsdirektor des Bundespräsidenten, nicht Bundespräsident. Geschäftsbereichsleiterin, Stellvertreterin bei der Volksanwaltschaft, weil sie ohne die FPÖ dort schon seit 11 Jahren wartet.
Mhm. Arbeitet.
Und dann macht man das, versucht die ÖVP hier quasi eine Postenschacher-Geschichte zu konstruieren. Und ich finde das am Ende so letztklassig, aber du siehst, dass die ÖVP wieder im Wahlkampfmodus ist, so letztklassig, nicht den Kampf mit offenem Visier.
Du sagst, es geht schon los.
Sondern in Wahrheit am Rücken seiner Frau. Ich mache dasselbe auch mit. Mein Mann hat mit meiner Politik und mit meinen Äußerungen gar nichts zu tun. Der trägt zufälligerweise meinen Nachnamen. Und manche versuchen immer wieder, ihm die Strafe zu geben, weil sie mit mir nicht kennen.
Gut.
Das ist typisch ÖVP.
Gerald, du sagst, es geht schon los. Die ÖVP ist schon im Vorwahlkampf. Wir kriegen Neuwahl. Und die ÖVP wird sie vielleicht vom Zaun brechen, weil sie sagt,
mit dieser ich bin der Meinung, wenn die Österreichische Volkspartei die Einzugshürden im Nationalrat nicht mehr schaffen will, soll man ihr das möglich machen? Na wirklich. Wirklich. Wenn wir in den Abgrund... Also schau, Selbstmord ist straffrei. Aber wenn einer wirklich will, ja, was sollst du denn tun? Dann musst du ihn halt lassen. Wenn einer so oft probiert, sich die Pulse dann aufzuschneiden, ja, dann gelingt es halt am 10. Mal. Oder er stürzt über den Gipfel. Aber das ist die ÖVP. Sie säbelt das heißt, und säbelt, spritzt schon alles, blutleere Gestalt. Du kannst sie nicht mehr retten.
Das heißt, Du sagst, die ÖVP steuert auf den Selbstmord zu.
Naja, ich glaube, sie ist
ohnehin schon im Koma, deiner Meinung. Ja, steuert, letzte Frage, unser Land auch auf den Selbstmord zu? Oder gibt es kurz vor dem Neujahr
auch
ein bisschen ein
Licht? Jetzt sind wir bei einer besonderen Tragödie. Wenn es nur um die ÖVP ging, sage ich, sollen sie tun, was wollen. Wie gesagt, jeder wie er will. Ja? Aber es hängt das Land dran, weil diese ÖVP noch in rudimentären Beständen Staatsfunktionen hat. Und das ist in Wahrheit der Irrsinn. Diese Staatsfunktionen müssten jetzt funktionieren. Wir bräuchten jetzt eine handlungsfähige Regierung, die eine Mehrheit im Parlament hat. Wir bräuchten jetzt einen handlungsfähigen Kanzler und keinen Koalitionsverhandler, der dann, weiß ich nicht, obwohl er nicht einmal eingeladen war, nach Notre Dame fliegt und sich dort in die sechste Reihe setzt, damit er mit dem Donald ein Selfie machen kann. Ich kenne ja die Leute um den Donald. Du weißt, dass ich die mal nicht gewusst, wer er ist.
Ja, zu mir hat der Präsidentenberater
gesagt, da ist irgendeiner da gekommen, hat gesagt, I'm Charlie Schmähammer from Austria, Mr. President, can we get the photo together? Ja. Und hat sich so hingestellt. Ja, aber das ist ja peinlich.
Ja, aber die können doch nicht wissen, wer er ist.
Naja, Entschuldigung, ist ja peinlich.
Ja, gut. Also,
der Steuerzahler
die Frage
muss
war,
ihn nach Paris, samt der Mutti, wieder mit der Mutti gefahren, im Koffer, damit er dort mit Elon Musk, über die Meinungsfreiheit von X reden kann.
Gut. Entschuldige.
Auch das wäre einem Wolfgang Schüssel nicht passiert, auch das wäre einem Sebastian Kurz nicht passiert.
Gerald,
und
immer
das
lustig,
auch das wäre einem Alois Mock nicht passiert.
Zum Schluss,
oder am Riegler. Das waren alles eher, am es, Ende waren sie politische Gegner, aber lustig, ehrenwerte Menschen.
Es ist immer lustig, wenn du am Schluss der Sendung dann noch die Comedy ein bisschen raushängen lässt. Trotzdem noch eine ernste Frage. Steuert dieses Land auch auf den Selbstmord zu?
Wir sind leider, und das ist der Ausblick auf 2025, wir sind im Selbstmord mittendrin. Unsere Wirtschaft trübt sich ein. Sie wird sich die nächsten ein, zwei Jahre nicht erholen. Ja? Die einzigen, die noch irgendwie einen sicheren Job haben, werden die Vertragsbediensteten und die Beamten sein. Der Rest ist zur Disposition gestellt, so brutal das klingt. Unsere Leitbetriebe gehen ein. Die deutsche Industrie kracht, dass die Hälfte gelangt. Wir krachen mit. Und alle anderen europäischen Länder sagen, reißen wir aus, wir machen in Zukunft mit den Chinesen oder mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit den Pakistanern oder mit den Indiern unsere Geschäfte. Und jetzt verstehe ich auch die Strategie von manchen EU-Staaten nach Russland hin zu öffnen, weil offenbar der Russland Markt stabiler ist als derzeit der österreichische oder der deutsche.
So, Schlussfrage. Eva, immer am Schluss, weil das Schönste kommt am Ende, wie wir wissen, oder die Schönste. Liebe Eva, steuert die ÖVP auf den Selbstmord zu?
Ja, also da gebe ich dem Gerald Groß recht. Dieses permanente Festhalten an diesem Nicht-Erfolgsmodell Karl Nehammer ist eigentlich politischer Selbstmord auf Rat. Man hat es jetzt wirklich bei den letzten 5 Wahlen gesehen, es funktioniert einfach nicht. -11%, glaube ich, sollten eigentlich genug Grund dafür sein, dass man sich jetzt einmal einer Obmann-Debatte auch stellt. Christopher Drexler hat das ja auch in der Steiermark durchmachen müssen. Also es ist eigentlich klar, wenn man 10%...
Wurde dann geschlachtet. Die Frage ist, wann schlachtet die niederösterreichische ÖVP?
Wenn man 10% verliert, dann sollte man zurücktreten, weil dann hat man offenbar nicht die Zustimmung des Wählers.
Und auch an dich die Frage, steuert unser Land auf Selbstmord zu?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Wähler da, und das hat man jetzt auch in den letzten Wahlen gesehen, sich eben nicht mehr alles gefallen lassen, sich auch von dem zum Teil sehr linken Medien Mainstream nicht mehr in dieser Weise beeinflussen und vorführen lassen, dass es jetzt wieder dazu kommt, dass man eigentlich seine Meinung wieder sagt, egal was die anderen sagen, und dass man sich wieder artikuliert. Ich glaube, dass sich das die Leute nicht bieten lassen werden. Wenn du da jetzt eine Koalition aus dem Hut zauberst, wo es wirtschaftlich den Bach runtergeht, dann wird glaube ich, ein bisschen einen Aufstand geben.
Wird es den Bach runtergehen 2025 wirtschaftlich?
Kommt sehr darauf an. Also wenn es hier eine Koalition gibt, die ein Wirtschaftsprogramm führt, wo es neue Steuern gibt, das Defizit noch höher wird und die Standortbestimmungen noch schlechter, dann schon. Aber ich glaube, dass das die Wähler so nicht hinnehmen werden. Das ist ein bisschen eine neue Tendenz, die finde ich ganz spannend.
Du siehst Licht am Horizont.
Ja, die Menschen lassen sich nicht mehr bevormunden, sie lassen sich auch nicht mehr vorschreiben, was sie sagen dürfen und sie artikulieren das auch. Und mittlerweile hast du schon eine große Menge an Menschen.
Also du glaubst, 2025 wird ein Jahr des Neustarts.
Könnte ein Jahr des Neustarts werden, kommt darauf an, wie schnell es den Bach untergeht. Also hoffen wir, dass nichts passiert. Aber ich habe da schon ein bisschen Vertrauen auch in die Menschen. Ich glaube nicht, dass sich die alles gefallen lassen.
Gut, das war's. Das war Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß. Am Schluss mit dem Ausblick auf 2025. Danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen schon wieder mit Groß gegen Bornmänner.
Hurra.
Ja, also er freut sich, Sie sehen das. Das kann nur noch getoppt werden, wenn Rudi Fussi auch noch ins Studio kommt.
Den kannst du auch gleich dazu einladen vielleicht.
Genau. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann wird es ein bisschen turbulenter als bei den beiden. Dann kommen nämlich Misik und Leposchitz und schlagen sich den Schädel ein. Wir sind gleich wieder da.